Stimmt. Die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
Hallo Olli.
Hallo Katrin.
Und ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörenden. Heute gibt es ein 6-Gänge-Menü für eure und unsere Ohren, Olli.
Ja, wir gucken uns die Hörbuchstimmen an. So etwas haben wir ja noch gar nicht gemacht. Wir haben bisher ja eigentlich mehr uns um Präsentationen gekümmert, um sowas wie Interviews gekümmert. Was wir noch gar nicht hatten, das sind halt Menschen direkt bei uns im Ohr. Und das ist etwas, das wir heute nachholen wollen, Katrin.
Und wer gleich den Eindruck hat, dass hier Christian Bale, Johnny Depp oder Brad Pitt mit am Start sind, vielleicht auch Matt Damon, Brittany Murphy und Drew Barrymore, der liegt auch nicht verkehrt. Denn es sind nicht irgendwelche Hörbuchsprecher, sondern es sind tatsächlich auch die Synchronstimmen dieser großen Hollywood-Stars. Und einer der populärsten ist die Stimme von Christian Bale und Johnny Depp, David Nathan. Er liest unter anderem die Romane von Stephen King, die Thriller. Und hier ist ein Beispiel aus dem Buch Ready Player One.
Natürlich wusste ich, wer Halliday war. Jeder wusste das. Er hatte das Massively Multiplayer Online Game Oasis entwickelt. Ein Computerspiel, aus dem nach und nach eine global vernetzte virtuelle Realität hervorgegangen war, die von den meisten Menschen tagtäglich genutzt wurde. Der beispiellose Erfolg der Oasis hatte Halliday zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht.
Genau, und ich glaube, nach dieser ersten Kostprobe, also nach diesem ersten Gang quasi unseres 6-Gänge-Menüs, ist einigermaßen klar, warum Hörbuchstimmen oder warum Hörbuchsprecherinnen und Sprecher etwas sind, das man gerne auch mal gesondert betrachten kann in einer unserer Episoden der Sprechviertelstunde. Denn wir haben eine sonore, tieftonige, angenehme Stimme gehört. Da ist nicht viel Bums drin. Wir hatten jetzt schon ein paar Folgen, da haben wir gesagt, Mensch, ja, da ist Bums dahinter. Das ist hier nicht und das ist auch nicht der Sinn von Hörbuchsprecherinnen und Sprechern. Wir haben beispielsweise hier eine durchschnittliche Stimmlage bei David Nathan von 110 Hertz. Das ist fast genau deutscher Durchschnittsmann, möchte ich mal sagen. Aber der klingt schöner und das liegt eben auch daran, dass er immer noch sehr variabel ist, dass er eine unglaubliche Sonorität schafft, also auf einen ganz, ganz hohen sogenannten Harmonics-to-Noise-Ratio-Wert kommt. Also das ist eine sehr sonorig, brummige, gleichmäßige und trotzdem variable Stimme.
Ja, und eine Spannung, eine, wie soll ich sagen, etwas Fesselndes hat er für mich auch. Das mag natürlich auch an dem Stoff liegen, den er spricht. Aber irgendwie ist die Stimme auch so, sie lullt nicht ein, sondern sie erzeugt in gewisser Weise auch so einen Erwartungsdruck und so einen Spannungsmoment. Findest du nicht auch?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Und es kann sein, dass es unter anderem damit zusammenhängt, dass die Stimme eben variantenreich ist, ja, aber gleichzeitig langsam. Und es sind lange Pausen da drin. Also wenn ich jetzt irgendwie positiv aufgeregt bin, dann werde ich eben auch schneller und ich fange ein bisschen hochtoniger an zu sprechen. Und wenn ich langsamer werde, werde ich nicht unbedingt langweiliger, sondern ich lege mehr Wert auf Details. Ich bin etwas gedankenvoller unterwegs. So, das macht eben Langsamkeit, wenn sie denn facettenreich bleibt.
Wunderschön. Du solltest über eine Karriere als Hörbuchsprecher nachdenken, Olli. Wir kommen zum zweiten Gang und hören rein. Ganz anderes Fach und natürlich schon ein ganz anderer Klang, auch deshalb, weil wir jetzt eine Frau an den Start bringen und das ist Nana Spier. Sie liest aus Miss Merkel von David Safir. Und sie ist ansonsten die Synchronstimme unter anderem von Drew Barrymore.
Wenn sie es recht bedachte, hatte Angela sich seit ihrer Pensionierung nur dann so richtig lebendig gefühlt, als sie in dem Mordfall ermittelt hatte. Doch wie oft würde in einer Kleinstadt schon eine solche Bluttat geschehen? Kleinfreudenstadt in der Uckermark war ja nicht Cabot Cove aus der Serie Mord ist ihr Hobby. In dem Dorf in Maine wurden jede Woche 1 bis 3 Menschen niedergemetzelt und somit wurde ganz nebenbei das Problem der CO2-Emissionen auf originelle Art durch Populationsreduzierung gelöst.
Das ist ganz interessant, dass Nana Spier in der gleichen Liga unterwegs ist wie David Nathan, wenn es darum geht, welches Alter können sie beide stimmlich abbilden. Da geben die Verlage in beiden Fällen 30 bis 50 an. Und trotzdem würde ich sagen, Nana Spier klingt erstmal deutlich frischer.
Ja, ist, würde ich auch sagen, also ist dann wohl eher noch im unteren Bereich der Skala. Trotzdem glaube ich, eine 20 kauft man hier nicht mehr ab. Also ich glaube, das passt schon. Was hier auch beachtlich ist, es ist ein ähnlicher Tonhöhenumfang und die etwas größere Jugendlichkeit, die steckt tatsächlich in der durchschnittlichen Tonhöhe. Die ist nämlich mit 211 Hertz ebenso genau Durchschnitt, wie es bei David Nathan für die Herren der Durchschnitt war. Aber sie ist eben variabel darum herum. So, und das macht es dynamisch. Und auch ihre Aussprache ist, sie hat ein bisschen höheres Tempo, bleibt trotzdem sehr deutlich.
Höheres Tempo vielleicht auch, weil das ja eine leichte Literatur ist, eine humorvolle und gar nicht so die Spannung, wie du es auch eben so wunderbar vorgemacht hast, die Spannung erzeugt werden soll, sondern es geht einfach ja um Frau Merkel mit ihrem Hund und ihrem Mann und ihrem Leibwächter in der Uckermark. Und da kann man schon mal ein bisschen Leibzeit. Mehr Tempo machen.
Genau.
Lass uns doch noch mal bei einer Frauenstimme bleiben, bei Sienna Miller oder Megan Fox, wenn wir die US-Schauspielerinnen uns dazu vorstellen. Und die deutsche Stimme dazu ist Luise Helm. Sie liest hier von Stefanie Meyer aus dem Buch Die Spezialistin.
Sie hatte diverse Städte, Countys und sogar Bundesstaaten durchquert. Und als sie ungefähr die richtige Entfernung zurückgelegt hatte, doch eine Stadt nach der anderen verworfen. Die eine war zu klein, die nächste hatte nur 2 Zufahrtsstraßen und eine dritte sah aus, als kämen dort so wenig Fremde vorbei, dass Chris trotz der Durchschnittlichkeit, mit der sie sich tarnte, sicherlich auffallen würde.
Was sagst du?
Es ist deutlich tiefer. Also vielleicht hat man auch so ein bisschen jetzt mal gehört, wie tatsächlich Stimmlage und Stimmalter miteinander verwoben sind. Es ist auch etwas monotoner, es ist nicht ganz so von der Kopfstimme in die Knarrstimme rein und dann wieder zurück, sondern es ist etwas, ja sagen wir mal, es ist eine etwas angenehm brummigere Stimme mit 170 Hertz, tatsächlich deutlich unterhalb des Durchschnitts der ansonsten irgendwie deutschen Frauenstimmen zum Beispiel. Und sie schafft es so ähnlich eben auch wie David Nathan über diese Art von Timbre, ja, eine gewisse Spannung zu erzeugen, also so eine Art Wohlklang. Man kann sich drin einwickeln, man fühlt sich geborgen, ne?
Ja, und das ist für eine Frauenstimme ja eine ganz immense Qualität. Und sagt man ja immer eher nach, ah, zu spitz, zu weit oben, zu quietschig. Und hier bei Luise Helm, ja, wie du sagst, man kann sich drin einwickeln. Das finde ich schön.
Genau, und da kommt noch jetzt noch was anderes hinzu bei ihr, was tatsächlich ja auch, sagen wir mal, beachtenswert ist durchaus. Und das ist, dass sie, obwohl sie eine so tiefe Stimme hat, eigentlich gar nicht so groß klingt. Ich weiß jetzt nicht, wie groß du sie vielleicht jetzt so im Ohr hättest, aber ihre
1,75 oder so. Also
ja, das kommt auch in etwa hin. Also das lässt sie auch ganz interessant klingen, ne? Also sie ist tieftonig auf der einen Seite, aber auch nicht übermäßig groß klingend auf der anderen. Und das hat einen gewissen Reiz akustisch.
Dann bin ich jetzt gespannt, wie groß die deutsche Synchronstimme von Brad Pitt und Nicolas Cage klingt. Das ist Martin Kessler. Hier wird die Altersspanne, die er stimmlich abbilden kann, von 30 bis 60 angegeben. Es ist sozusagen in unserer Systematik hier oder in der Verlagssystematik, könnte er also die älteste Stimme sein. Ich weiß nicht, ob du das gleich bestätigst. Er liest aus der Agentenparodie Frankie Machine.
An diesem Morgen nimmt er wie immer die grünen Kona-Kaffeebohnen aus dem vakuumversiegelten Glas und löffelt sie in den kleinen Röster. Den hat er in einem der Gourmet-Kataloge gefunden, die immer mit der Post kommen. Donna regt sich ständig auf wegen seiner Kaffeebohnenmacke. Kauf dir einen Automaten mit Zeitschalter, hat sie gesagt. Dann ist er fertig, wenn du aus der Dusche kommst. Du kannst sogar ein paar Minuten länger schlafen. Was soll ich sagen, dachte Frank. Das stimmt.
Das ist auch wieder etwas, das sie alle verbindet, glaube ich, so ein gewisses Brummen. Da steckt ja ein ganz angenehmes Timbre dahinter. Und wir hatten jetzt eben gerade gesagt, wir haben eine akustisch eher kleine Körpergröße mit einer tiefen Stimme verbunden gehabt. Hier ist es jetzt genau umgedreht. Die Stimme ist etwas höher als auch unter denen, die wir hier heute vergleichen. Die hochtonigste Männerstimme mit fast 140 Hertz ist also eher so ein bisschen das Timbre von mir, von der Stimmlage jedenfalls. Aber er klingt sehr, sehr groß. Also wenn wir das jetzt messen würden, dann kämen wir hier auf etwas locker im Bereich von 1,85, 1,90. Man würde ihm vielleicht sogar zwei ganze Meter abkaufen.
Ui, okay. Kannst du noch mal sagen, wie das zusammenhängt? Warum klingen große Menschen doch tendenziell oft auch groß und warum klingen kleine Menschen rein stimmlich gesehen tendenziell auch klein?
Gut, dass du das tendenziell so betonst, weil das ist tatsächlich eine Tendenz. Und es ist einfach nur deswegen so, weil wir unsere akustische Körpergröße abschätzen auf Basis der Resonanzfrequenzen, die wir im Großen und Ganzen aussenden. Das Rohr, was diese Frequenzen erzeugt, das geht von dem Kehlkopf bis zum vorderen Ausgang am Mund. So, und das ist halt umso länger, je größer der Mensch ist. Deswegen können wir es einigermaßen daraus abschätzen.
Also mal in meinen Worten ganz einfach, je länger der Hals bis zu den Lippen, desto größer. Entschuldige, es ist völlig unwissenschaftlich.
Ja, aber es ist richtig.
Das ist, tendenziell ist es das, was dahinter steckt.
Je länger der Hals, desto größer der Mensch, Katrin. So ist es. Danke für die kurze Zusammenfassung und das können wir messen.
Lass uns Gang 5 und 6 zusammen einnehmen. Wir haben noch eine Frauenstimme am Start. Das ist die Synchronstimme von Brittany Murphy, Tanja Geke. Sie liest viel skandinavische Krimis und auch dieser hier ist von Tess Gerritsen, Gute Nacht, Peggy Sue. Und wir haben noch am Start Simon Jäger, die Synchronstimme von Matt Damon. Simon Jäger liest viel Fitzek, hat da sicherlich auch gut zu tun. Und dieses Beispiel ist aus dem Buch Ein todsicherer Plan.
Herzlichen Glückwunsch, Sie wurden auserwählt, als tot zu agieren. Es ist ein mieser Job, aber irgendjemand muss ihn erledigen. Ihre Aufgabe besteht darin, Seelenträger, sogenannte Seelenschiffchen, von Toten und Sterbenden zu beschaffen und sie dem nächsten Leib zuzuführen. Sollte es fehlschlagen, wird Finsternis über die Welt kommen und das Chaos regieren.
Ratchet blieb auf der Schwelle zu seinem Büro stehen und griff nach seinem Jackett. Das Bilderbuch-Outfit des erfolgreichen Fliegenfischers. Lass noch ein paar Forellen für den Rest der Menschheit übrig. Er grinste und grüßte militärisch. Auf in die Wildnis von Maine, erklärte er und lief in Richtung Aufzug.
Also bei Tanja Geke verstehe ich sofort, dass sie Skandinavien-Krimis liest als Hörbuchsprecherin. Da ist ja auch ganz viel positiv Düsteres. Also ich meine es nicht negativ, sondern das Düstere aus den Krimis hat sie für mich auch in der Stimme. Es klingt auch ein bisschen nach Whisky-Stimme, es ist ein bisschen sehr dunkel, also passend dunkel zu Skandinavien-Krimis.
Ja, das stimmt.
Du bist doch Skandinavier.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei uns wird es eigentlich auch so nie richtig hell, insofern ist das tatsächlich wirklich sehr, sehr treffend. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, wir haben hier tatsächlich mit nur ganz, ganz wenigen Hertz Unterschied die gleiche Stimmlage im Durchschnitt, wie wir sie eben bei Martin Kessler haben.
Ach.
Also das sind tatsächlich in dem Bereich, also und auch wirklich nur in dem Bereich, aber wirklich stimmliche Zwillinge. Die sind sich sehr, sehr ähnlich und das ist beachtlich. Also generell, glaube ich, sind Hörbuchstimmen schön, die ein bisschen brummen und die aber auch auffallen. Und das kann beispielsweise sein, dass man auffällt, weil man groß klingt, aber eine hohe Stimme hat oder weil man eine tiefe Stimme hat und klein klingt. Oder wenn man andere Besonderheiten aufweist und ihre tiefe Stimmlage ist definitiv eine echte Besonderheit.
Ja. Wie ist es bei Simon Jäger?
Anders.
Wie anders?
Hier ist es nicht die Stimmlage, die ist eigentlich sagen wir mal, Durchschnitt, ein bisschen höher, aber eigentlich Durchschnitt, sondern es ist die Variabilität der Stimme und auch die Diversität der Stimme. Also er kann sehr schön verschiedene Stimmlagen annehmen und trotzdem klingt die Stimme immer noch gleichermaßen gut. Und das sehen wir hier auch in den Werten, die wir hier messen können. Wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt, es gibt so einen Messwert, wie stark sind die einzelnen Resonanzen ausgeprägt, verglichen dazu, wie klar, wie brillant ist die Stimme. Da sind sie eigentlich alle gut, die wir heute gehört haben, aber da ist er tatsächlich herausragend gut.
Okay. Und was können wir Normalsprechenden von diesen wunderbaren, von diesem Ohrengenuss, von diesem Sechsfachen, was können wir daraus mitnehmen und für uns in die Praxis übersetzen?
Ich glaube, das Wichtigste, was wir hier mitnehmen können, ist, dass Stimmen variabel sein müssen. Und zwar dem Anlass angemessen variabel sein müssen. Wir sind ja auch schon oft gefragt worden, wenn ich das jetzt lerne, ich muss da jetzt bestimmte Sachen tun, gilt das denn nur auf der Bühne oder gilt das letztendlich überall? Und natürlich ist die Art und Weise, auf der Bühne zu sprechen, ist in Lautstärke, Tempo, Stimmtonlage, Stimmtonumfang eine ganz andere wie die beim Hörbuch. Und das, glaube ich, kann man gar nicht oft genug betonen. Also es gibt nicht die eine Lösung für alle Sprechanlässe. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, wenn wir da auch nochmal in unsere YouTuber-Folge schauen, wo es ja sehr schnell und sehr hektisch und sehr also hin und her und vor und zurück, das wäre dann eben wiederum fürs Hörbuch auch völlig ungeeignet. Also Stimme und Stimmeinsatz ist situativ.
Ja.
Und in den Situationen sollten wir uns aber Mühe geben und Energie reinstecken. Du lachst.
Ja, das stimmt. Also letztendlich, wenn ich so etwas lernen will, dann muss ich nicht nur eine Sache lernen, also beispielsweise charismatisch auf der großen Bühne zu stehen. Ich muss dann auch die anderen Dinge vielleicht beherrschen, wenn ich sie dann beherrschen will. Und da ist es dann wirklich wichtig, dass ich mir auch die Mühe gebe, die anderen Genres, die anderen Situationen genauso intensiv zu üben.
Mit diesem Schlusswort sagen wir Tschüss und bis bald. Wenn ihr möchtet, schreibt uns eure Lieblingsstimme zum Beispiel an podcast@charismatischer.de.